Heute ist zu Gast der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck.
Ich habe irgendwann mal auch mit Mark Zuckerberg zusammengesessen. Aber was ganz lustig war, am Ende oder mittendrin fragte ich mir, wenn ich einen Wunsch an ihn hätte, was würde ich mir denn wünschen? Schenk Facebook der Menschheit. Hör auf, Rendite zu machen. Verschenk dein Unternehmen. Also nimm dir eine Milliarde für dich und deine Familie und der Rest ist sozusagen Menschheitsgeschenk. Gib den ganzen Kram auf. Hat er ein bisschen sparsam geguckt. Okay.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Am Freitag war ich nach langer Zeit mal wieder auf einem Präsenz-Event, zumindest auf einem Event, der aus Präsenz und digital bestand. Die Rede ist vom Waterkant Festival in Kiel. Schon langer Zeit geplant gewesen. Eigentlich hätte es ein reines Präsenz-Event sein sollen. Und dort habe ich getroffen den Robert Habeck, der ja aus der Region kommt sozusagen und den ich schon lange beobachte, der einer der sicherlich spannendsten deutschen Politiker ist. Und ja, ich glaube, das ergibt schon eine ganze Reihe von Themen für sich. Ich will gar nicht lange vorreden. Den Robert Habeck muss man nicht groß vorstellen. Direkt rein, würde ich sagen, in den Podcast mit Robert Habeck.
Was?
Du mitmachst?
Niere.
Erzähl mal so ein bisschen, du bist ja der Digitalisierung richtig offiziell zumindest in Kontakt gekommen in deiner Rolle als unter anderem auch Minister für Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Warst du vorher schon näher dran an dieser Digitalisierung? Ja, vom Background her, das wissen vielleicht nicht alle Hörer, also richtig mal gelernt, Schriftsteller oder Germanist, Philosoph und dann Berufspolitiker geworden, aber halt dann auf einmal für Digitalisierung oder reingerutscht. Wie kam das? Wie war das?
Nein, nicht reingerutscht, sondern es war halt immer Teil der politischen Arbeit. Also na klar, als Robert sozusagen bin ich ein Nutzer von digitalen Geräten wie jeder andere. Als Politiker habe ich mich immer damit versucht zu befassen, was mit unserer Kommunikation, mit dem öffentlichen Raum, mit der Besteuerung, also Innenstädte, die aussterben und große Unternehmen, die durch die Decke gehen, wie wir es auch bei Corona gesehen haben. Und als wir 2017 eine neue Schleswig-Holstein geformt haben, ich komme aus Schleswig-Holstein, war klar, es soll ein Digitalisierungsministerium geben, einen Digitalisierungsschwerpunkt und wir hatten ein gutes Wahlergebnis und dann hatten wir einen Zugriff darauf, heiß umkämpft damals, die anderen wollten es auch gerne haben. Ich habe es gekriegt und dann habe ich halt ein gutes Jahr, die Verantwortung für die Digitalisierung hier in diesem Land gehabt und dann bin ich Bundesvorsitzender geworden und musste dann den Ministerposten aufgeben. Weil in dem Moment wurde es nochmal anders. Also davor habe ich mir halt sozusagen politisch, mal war ich derjenige, der die Umsetzung verantworten musste, also Breitbandausbau, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, dass man seine Anträge online stellen kann. Und dann habe ich in die ganzen Abgründe des deutschen Digitalisierungswesens geschaut.
Okay, und wie ist dein aktueller Blick auf diese Digitalbranche als solche, gerade so Big Tech, da gibt's ja, also es war ja jahrelang so, dass man eigentlich uneingeschränkt Fan sein konnte von diesen großen Firmen, was sie gemacht haben, auch wofür sie standen. Jetzt in den letzten Jahren hat man so das Gefühl, so uneingeschränkt positiv gesehen, die Dominanz ist doch recht stark. Beschreib mal so deinen Blick auf diese ganze Big Tech-Szene.
Na, es ist ja eigentlich wie immer in der Entwicklung, wenn Fortschritt stattfindet, beides. Es sind fantastische Möglichkeiten. Also ich nutze wie wahrscheinlich allermeisten für alles, von Wege in den Städten finden bis zum Taxi rufen, bis zu Bahntickets buchen, Hotelübernachtung, Kommunikation mit Freunden.
Bitte? Bist du Amazon Prime-Mitglied?
Nee, bin ich nicht. Ich habe eine andere. Ich habe auch nicht Amazon Prime.
Also Amazon Prime wäre ja auch sozusagen für alles, für die ganzen Bestellservice.
Ja, aber ich bin nicht so ein Amazon-Fan, wenn ich das sagen darf. Also ich kann es nicht ganz vermeiden, da manchmal raufzugehen, aber
weil die auch zu machtvoll sind?
Wobei ich gar nicht weiß, ob der Unterschied, also der politische Unterschied zwischen Netflix, was immer es noch gibt, wirklich dann so ein großer ist. Aber Amazon Prime bin ich nicht, wenn jetzt die Frage so direkt gestellt ist. Was ich sagen wollte ist, also gibt unfassbare Möglichkeiten, aber wie immer, wenn unfassbare Möglichkeiten passieren, verändern sich auch Dinge und es gibt eben auch anderen Stellen konkret, also die zahlen alle keine Steuern, nicht in Europa, ziehen unsere Kohle ab, aber eben nichts zurück, leben aber von der Infrastruktur, die der Staat aufbaut, dass sich die Kommunikation, die politische wie die öffentliche verändert und ich würde sagen, eher verschlechtert, allgemein bekannt durch Twitter und durch Facebook vor allem, dass wir in der Gefahr sind, uns in virtuelle Räume zurückzuziehen und nicht mehr als Menschen, als Gesellschaft gemeinsame reale Räume zu haben und dann diese Bubbles auftun, also eine Gesellschaft zerfällt in kleine Gruppen und Grüppchen, das ist eben auch mit da drin. Und ob Startup-Unternehmen immer eine Chance haben, gegen Amazon, Facebook und was immer anzustinken, das wage ich mal zu bezweifeln. Das Modell scheint mir häufig zu sein, ein Unternehmen so aufzubauen, bis der Große es übernimmt. Das ist aber nicht wirklich eine Marktwirtschaft, die durch Wettbewerb und Konkurrenz und Kreativität aufblüht. Also es gibt einen starken Zug zum Monopolismus. Also es ist beides und so schaue ich da drauf. Es ist im Grunde wie die Industrialisierung vor 150 Jahren. Leute nicht mehr mit krummen Rücken arbeiten mussten, aber wenn wir nicht aufpassen, haben wir soziale Verelendung. Mhm. Also man braucht Regeln, man braucht Regulierung.
Okay, und sagen wir mal, welche Regulierung, also bist du da im Austausch mit die Frau Vestager, ist ja in Europa sozusagen diejenige, die da am lautesten oder am erkennbarsten sozusagen sich auch Sachen macht. Seid ihr im Austausch, sprichst du mit dazu? Oder
ja, die habe ich tatsächlich ein paar Mal getroffen. Als ich noch stärker gereist bin, war Brüssel eigentlich sowas wie eine zweite Stadt. Berlin ist natürlich das, wo in Deutschland die Politik steht, aber ich war häufig da. Und auch Frau Vestager habe ich da ein paar Mal getroffen und finde das jetzt unterm Strich ziemlich beachtlich, mit welcher Konsequenz sie Wettbewerbsrecht gegen Google und gegen Amazon setzen. Also eigentlich sind die vor, die ich finde, Geländegewinne, die durch die öffentliche durch die Öffentlichkeit, also durch die Politik erzielt wurden, im Wettbewerbsrecht erzielt wurden. Also es war im Wesentlichen Vestager, die das gemacht hat. Ziemlich, ziemlich gut.
Aber eigentlich muss die machen ja nichts verkehrt. Die machen ja ihren Job sehr, sehr gut. Und das führt dann dazu, dass andere vielleicht nicht so gut machen. Und das auch aufgrund der Struktur, wie das Netz halt immer ist. Also es wird Scale mit belohnt, also oder Reichweite mit belohnt und überproportional belohnt. Kann man ja diesen großen
Na, erstmal will ich Ihnen auch gar nichts vorwerfen. Erstmal haben Sie, habe ich ja schon gesagt, Sie machen auch fantastische Dinge. Ich habe auf in Davos bei diesem Weltwirtschaftsforum mit dem Chef von Alphabet, also der Google-Mutter, ein bisschen gesprochen.
Ist Eric Schmidt da?
Das war schon ziemlich geil, was die jetzt gerade gemacht haben, auch was sie an Fortschritten, an Angeboten für die Menschheit aufbereiten. Also dadurch die Gesundheits-, durch ein Tracking-System oder durch einen quasi Art Adressensystem in den Slums in Brasilien, die Leute, die krank sind, die auffindbar überhaupt zu machen. Das geht jetzt auf einmal. Das ging davor nicht. Das ist schon alles, ich finde es super. Ich will nicht sagen, die neue Welt, aber die Digitalisierung ist ein Problem. Aber unreguliert schafft sie an anderen Stellen Probleme. Und klar, kann man Amazon nicht vorwerfen, dass sie keine Steuern in Deutschland oder in Europa bezahlen, wenn es kein Steuerrecht gibt. Aber die Politik hat eine Aufgabe zu machen. Akzeptabel ist das nicht, dass wenn ich hier in Kiel in die Innenstadt gehe und der Buchhändler sagt, Herr Habeck, warum soll ich eigentlich Gewerbesteuern zahlen? Aber Emma, die eigentlich ja auch nur Bücher verkaufen und ich sage, ja, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen, das ist ja keine Antwort. Also insofern, es ist vielleicht nicht deren Schuld. Von Schuld muss man sowieso immer vorsichtig sein zu reden. Aber es gibt politische Defizite, die die Entwicklung oder die Geschwindigkeit der Entwicklung mit einer neuen Ordnung kontrollieren müssen.
Also am Ende sagen ja auch viele Digitalexperten, den Firmen ist insofern halt da jetzt nichts vorzuwerfen, sondern es ist am Ende die Frage, wen wählen wir und wie agieren die wir dann wählen, sozusagen zu gestalten oder so, sozusagen so zu regulieren vielleicht, dass es irgendwie auch irgendwie am Ende fair ist für den Buchhändler wie für den großen Konzern, der da ja auch...
Also grob gesprochen, um das vielleicht in ein Bild zu machen, kann man sich vielleicht das so vorstellen, die Entwicklung von Technik ist ja häufig exponentiell, also es gibt Medien, Clouds, Speicherkapazitäten, alles verdoppelt sich in ganz kurzen Schritten und auf einmal hast du ganz andere Möglichkeiten. Unsere Politik ist vergleichsweise analog und ist quasi linear. Wir brauchen 3 Jahre, um Anhörungen und Vorbereitungen und so weiter. Wenn du aber weißt, nach 3 Jahren ist das, was das Gesetz regeln soll, schon längst wieder ganz woanders, dann merkst du, dass es so aufeinander geht. Und man am greifbarsten ist es bei der Besteuerungsfrage, das sind transnationale Konzerne. Um Vestager zu nehmen, wenn Dänemark sagen würde, wir wollen kein Amazon in Dänemark, dann würde Amazon sagen, ja, da eben nicht, ist mir ganz egal, dann sind wir halt ganz woanders. Die Nationalstaaten haben keinen Zugriff mehr auf die Konzernpolitik, ist nationalstaatlich organisiert. Und das ist das Problem.
Und wenn man ja bei der Besteuerung auch sagen oder argumentieren könnte, dass das nichts Neues ist, sondern dass eine andere große US-Konzerne das seit 20 Jahren, 30 Jahren, also lange bevor es Google und Facebook in der Größe gab.
Aber wie kann Politik es zulassen, zu sehen, was da passiert und nichts bis wenig geändert zu haben. Da gibt es jetzt ja Debatten, man wüsste, wie es geht. Also Steuern werden ja in der analogen Welt da bezahlt, wo der Umsatz, also wo der Firmensitz ist. Diese Unternehmen haben quasi keinen Firmensitz. Umsätze überall, also müsste man eigentlich den Umsatz besteuern, transnational besteuern.
Ist ja in Frankreich jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen.
Eine Digitalisierungssteuer sozusagen. Ja, Frankreich hat es, das ist interessant, Frankreich, Deutschland wollte nicht mitziehen beim Alleingang aus Angst davor, dass wenn ihr uns Amazon und Google besteuert, dann besteuern wir euch eure Autos und dann hat Deutschland den Schwanz eingezogen. Frankreich nicht, ist aber dann alleine losmarschiert und inzwischen haben sie zwar ein Gesetz, das genau diese Umsatzbesteuerung vorsieht, das Gesetz ist aber nicht vollzogen worden. Das ist auf die französische Regierung hat es alleine nicht gestanden. Ich habe eben über Dänemark geredet, das gilt für Deutschland auch. Wir sind zwar 80 Millionen, aber alleine sind wir zu wenig. Wenn Europa agiert, dann macht es den Unterschied. Und das ist eigentlich, braucht eine eigene Steuerkompetenz. Dann wiederum ist der Markt zu groß. 500 Millionen Leute kannst du nicht ignorieren, auch nicht als Google und Amazon. Und wenn das steht, dann kommt man voran. Aber es bedeutet eben, dass dagegen sperrt sich die Bundesregierung, Kompetenzen, nationale Steuerkompetenzen abzugeben auf die transnationale europäische Ebene.
Lass nochmal einen anderen Punkt streifen, und wenn man sich jetzt auf einen Podcast vorbereitet mit Robert Habeck zum Thema digital, dann kommt man ja an der Tatsache nicht vorbei, dass du eigentlich einer der ersten oder erfolgreich warst auf digitalen Plattformen, Facebook und Twitter irgendwie insbesondere, und dann wegen, problematischer Kommunikation würde ich es gar nicht nennen. Das waren ja relativ, wenn man aus heutiger Sicht guckt, kleine Themen, die dir da passieren. Gepostet hast und hast du entschieden, okay, aber da gab es trotzdem irgendwie Backlash und Kritik, und dann hast du deine Profile gelöscht und bist jetzt noch bei Instagram, auch so mit 80.000, 90.000 Followern unterwegs, aber bei den Plattformen, wo du eigentlich am stärksten warst, bist du gar nicht mehr.
Nee, ganz im Gegenteil. Also Auslöser waren, würde ich auch sagen, eher kleinere Fehler, die aber in der Welt, in der ich lebe, zu Megaskandalen in dem Moment aufgebauscht wurden. Dann gab es noch eine zweite Geschichte. Anfang des letzten Jahres sind über einen Facebook-Account alle persönlichen Daten von meiner Familie gehackt worden und im Darknet veröffentlicht worden. Und das war so ein bisschen, alle Journalisten, also alle Zeitungen haben die gelesen. Die haben mich teilweise angesprochen, was sie im letzten Jahr eingekauft haben. Und immer so ein bisschen so, ja, es tut uns ein bisschen leid, ist ein bisschen voyeuristisch zu gucken, was sich die Familie Habeck so schreibt. Aber wir müssen das ja tun. Sie müssen es wahrscheinlich auch tun, aber es war irgendwie kein gutes Gefühl. Also sie müssen es tun, weil hätte ich es getan, keine Ahnung, der Drogenkoffer steht da oder so, das hätten sie ja halt rausfinden müssen. War halt alles läppisch, würde ich sagen. Aber es war kein gutes Gefühl und es ging eben über Facebook dann damals. Und deswegen war das der zweite Moment. Der Punkt dahinter, davor schon gedacht, gemerkt und immer für mich überlegt, was willst du eigentlich in der Politik? Was ist deine Rolle und wie willst du, dass kommuniziert wird? Und mein Verständnis und auch meine Rolle und mein Ansatz ist, reparativ zu reden, Leute zusammenzuführen, die Dinge ein bisschen komplexer zu erklären und dadurch eine neue Lösung auf einem höheren Niveau zu finden. Und bei Facebook und bei Twitter geht es eher schlecht. Das kann man zwar immer behaupten, das sind Diskussionsforen, sind sie aber gar nicht eigentlich Foren. Und da war ich schon im Kopf und dann war dieser Moment, dieser doppelte Moment Datenklau und Fehler von meiner Seite der Auslöser. Aber gedacht, ich muss da raus, habe ich schon davor. Und deswegen bereue ich es überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine der Entscheidungen, auf die ich stolz bin, dass ich sie getroffen habe. Gegen alle Warnungen übrigens. Also alle, die um mich herum sind, haben gesagt, so ähnlich wie du es angedeutet hast, du hast da, keine Ahnung, 50.000 Follower hier und 100.000 da. Du verlierst einen wichtigen Kommunikationspolitiker. Du musst die Menschen erreichen, die müssen dich direkt erreichen. Also kaum jemand hat gesagt, das ist mal eine gute, coole Entscheidung. Und ich habe sie trotzdem getroffen und deswegen denke ich irgendwie auch, wenn es vielleicht, einige mögen denken, es war ein Fehler, aber das Coole war dann mein Fehler. Und solange ich noch in der Lage bin, meine eigenen Fehler zu machen, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren.
Ich hatte gelesen, du guckst dir natürlich auch an, wie in den USA Politik und Wahlkampf und so gemacht wird. Da sieht man jetzt ja nicht nur bei Donald Trump sozusagen, glaube ich, finden wir beide Negativbeispiele. Also, so, sag ich das, vermeintliche Positivbeispiele. Alexandra Ocasio-Cortez ist, glaube ich, so jemand, den ganz viele angucken. Ja. IOC als der Account. Die zeigt ja schon so ein bisschen, also auch mit Positionen, die, glaube ich, in vielen euren so in der Nähe sind zumindest, was da geht, also mit Millionen Reichweiten und ist sozusagen die erste Politikerin, die wirklich komplett aus dem digitalen Space kommt, weil Donald Trump, wenn man ehrlich ist, eher ein Fernsehstar, der dann irgendwann in digitalen Medien reingerutscht ist, aber die ist ja wirklich komplett aus digitalen Medien erwachsen. Und wenn du das siehst, kein Zweifel?
Naja, ich rede ja gerade zum Beispiel mit dir, ich schreibe einen Blog, ich bin noch bei Instagram, ich habe verschiedene Formen, digital zu kommunizieren und ich würde auch gar nicht per se gegen Twitter und Facebook reden. Es sind halt fantastische Kampagneninstrumente. So, das räume ich ein, das sehe ich. Leute sind der Todesstrafe entgangen, weil sie über Twitter eine Twitter-Kampagne losgetreten haben. Also ich sehe schon, was da geht, aber es ist eben immer Kampagne. Also dafür ist es mega cool und mega stark. Und meine Frage an mich war, willst du Kampagnenpolitiker sein? Und das will ich nicht. Das ist nicht meine Rolle. Andere machen das, andere brauchen das. Das ist auch super, dass sie das machen. Im Backlash halb super. Also der Populismus profitiert halt natürlich von Kampagnenmedien stärker als eine ruhige, rationale, ausgewogene Politik. Das liegt einfach im System der digitalen Medien, wie sie aufgebaut sind. Sie triggern unsere Emotionen an und nicht unbedingt die besten Ratgeber an allen Stellen, aber für meine Rolle, für das, was ich erreichen will in den Jahren, die ich jetzt Politik mache, habe ich ein anderes Verständnis. Ich will nicht Kampagnenpolitiker sein.
Und Instagram ist ja so eine Plattform, wo du noch bist und wo man da macht zum Beispiel gar nicht so der Kampagne, auch ein bisschen, aber vor allen Dingen auch so Authentizität, Einblicke, Persönliches, Privates. Da bist du auch, sagen wir mal, hab ja das Gefühl, wenn man den Account so anschaut, ein bisschen am gucken, wie es gehen könnte. Ab und zu machst du mal was Innerliches, dann auch mal wieder was ein bisschen Privateres oder also an der Grenze zumindest. Ist das für dich ein Feld, wo du dich noch nicht so richtig entschlossen hast, ob du es nun wirklich dich da öffnen willst, ob du da mehr zeigen willst, ob du da so ein bisschen der nahbare Politiker sein möchtest oder ob du da, also ich habe das Gefühl, du bist hier. Es ist ja, auch wenn Robert Habeck ist, dann könnte man ja auch durchaus mehr als 80.000, 90.000 Follower bei Instagram haben. Du wärst ja wahrscheinlich in der Lage, da bis zu ein paar Millionen Follower zu haben, wenn du das richtig hart spielen würdest. Aber tust du gefühlt auch noch nicht so.
Und, ist eben eine Mischform. Es ist auch ein politischer Account. Und die Erfahrung, als Politiker Privatperson zu sein, ist ambivalent, würde ich sagen. Das siehst du ja. Menschen, also jetzt will ich gar nicht nur von mir reden, wenn sie über ihren Urlaub reden oder guckt ihr Merkel an, von der weiß man im Grunde gar nichts Privates oder man kriegt es gar nicht mit. Das ist aber auch ein Schutz natürlich, weil man sich dadurch weniger angreift. Da glaube ich, dass Menschen Menschen verstehen und am Ende auch wählen wollen und nicht Programme oder Paragraphen oder so etwas. Natürlich die Menschen mit ihren Überzeugungen und so. Also man muss schon ein Mensch sein, aber und das auch möglich machen, aber du hast recht. Die ganz große, wie soll ich sagen, Unschuld zu sagen, ach, ich erzähle mal der ganzen Welt, wie es mir heute geht und was ich gemacht habe und so, die habe ich verloren ein bisschen. Das stimmt. Und dafür dachte ich, war Insta, aber es wird jetzt immer mehr zu einer politischen Plattform.
Okay.
Und verliert dadurch an Charme.
Aber das sozusagen zu nutzen in Zukunft, ich meine, deine Karriere ist ja lange nicht vorbei. Deswegen, da könnte man ja noch wieder so einen Schlenker gehen und sagen, ich mache da dann doch mal wieder irgendwie private Sachen, aber das ist nicht zu erwarten.
Ja, es ist vielleicht. Also es ist jetzt fast ein Thema für eine eigene Regierung, nur insofern was zu tun, als da wahrscheinlich alles nochmal zugespitzter ist. Aber ich ringe in der Tat, wenn ich jetzt ganz persönlich werden darf oder suche oder kämpfe, vielleicht ist das richtige Wort darum, eine Linie zu halten, die den der Politik klar erkennbar sein lässt, Fehler zugibt, Nachdenklichkeiten auch mal suchende Formulierungen möglich macht, den anderen nicht immer gleich auf die Fresse haut und sagt, ich bin von den Grünen, du bist von der CDU, das kann nur scheiße sein, was du da erzählst und umgekehrt. Andererseits ist der Grad zu nur privatem Reden ein vergleichsweise schmaler. Deswegen ist es tatsächlich genau, wie du es eben gerade gefragt hast, so eine Art Pendelbewegung. Ich will das Pendel nicht zu aalglatter Plastik da Berufspolitiker ausschlagen lassen. Ich will aber auch nicht in, bei Instagram kann man sehen, keine Ahnung, jeden Morgen sagt Robert Habeck, wie es ihm geht und so. Und da ist, also wenn du sagst, ich habe den gerade noch nicht gefunden, würde ich dir recht geben.
Okay.
Ich, aber auch nicht den gerade, sondern es gibt nur eine Suchbewegung.
Wissen generell so, wenn du jetzt so Digitalthemen anschaust, gerade jetzt in Berlin, ist ja so die deutsche Digitalhauptstadt, ganz viele Startups. Hast du da eine direkte Linie zu einigen Gründern? Wie informierst du dich sozusagen operativ, jetzt abseits von Parteipapieren und irgendwie Assistenten? Hast du da so deine Kontakte?
Ja, das würde ich schon sagen. Also es gibt, das würde ich jetzt als einfach meinen Beruf bezeichnen, es gibt eine, ich würde es fast sagen, stabil in die digitale Startup-Szene hinein, die ja auch immer stärker sich organisiert. Ich war mehrfach jetzt Sprecher auf solchen Veranstaltungen. Sprecher heißt ja nur, ich rede 20 Minuten, danach zieht man sich zurück und redet. Es gab viele, wie man überlegt hat, wie ich unsere Programmatik abgeglichen habe mit dem, was die brauchen. Förderprogramme, Entbürokratisierung für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung, wie passt das ins deutsche Steuerrecht? Also ich würde sagen, ja, ich habe da gute Ansprechpartner und die wissen auch, dass sie mich jederzeit anrufen können und tun das auch.
Und gibt es also auch irgendwelche prominenteren Gesichter oder sowas, von denen man, also ich weiß zum Beispiel, der ist ja bekannt, Frank Thelen ist nah an der Doro Bär und an Christian Lindner dran. Ich habe einen anderen Freund, eng mit dem Jens Spahn und so. Also man, so ein bisschen, wenn man da drin ist, dann sieht man so die Linien. Bei dir habe ich mich gefragt, gibt es da den einen Investor, den einen Gründer, wo du näher dran bist?
Ich würde das jetzt aber, also ja, gibt es. Aber ich glaube, die werden sich bedanken, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und deren Namen nenne. Finden, dass sie bei den Grünen oder bei mir sich wohl fühlen, dann sollen die das selber sagen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ein paar Sachen kann man sicherlich nachvollziehen, wenn man über Digitalisierung und meinen Namen mal googelt oder so etwas, dann findet man öffentlich gemacht haben. Okay. Also ich hatte vor Anfang der Corona-Intensivzeiten mit dem Miele, der macht ja auch solche Sachen.
Das ist Miele, genau, der
genau, so ein Talk gemacht, wie wir es jetzt haben. Damals, glaube ich, auf GoToMeeting, Zoom, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Nee, die gibt es schon. Also gibt es eine enge Verbindung. Ich darf, das ist ein bisschen komisch oder eitel, aber darauf hinweisen, es gab vor 3 Monaten oder so eine Umfrage, wen wählen die deutschen Startup mit 30% wählen die Grünen. Das ist, hat uns alle überrascht und erfreut natürlich, aber daraus siehst du, es gibt eine große Nähe zu dem Milieu sozusagen, ja.
Eine Sache, die mich dabei total überrascht ist oder die, wo ich mir auf die Zukunft gespannt bin, die ich ansprechen wollte, ist, dass ganz viele so Tech-Experten, Investoren, auch diese ganzen Tech-Visionäre, und ich meine jetzt nicht die verrückten Visionäre, sondern wirklich große Investoren, erfolgreiche Leute, mittlerweile sagen, unser ganzes kann nur funktionieren, zumindest kurz- und mittelfristig, wenn wir wieder auf Atomkraft gehen. Das liest du bei den Portalen von amerikanischen VCs genauso auch wie es ja auch bei deutschen. Das ist ja nun diametral zu der Position der Grünen.
Ja, halte ich für falsch. Ich glaube, umgekehrt, gerade die Digitalisierung ermöglicht es, von der Atomkraft oder von großen Kraftwerken wegzukommen. Was ist unser Problem jetzt neben dem Ausbau von Windkraft und Solarkraft und Leuten, die das nicht wollen und so weiter? Wir leben in einer, oder die Herausforderung, wir leben in einer Welt, die gebaut wurde für Kraftwerke, die immer gleich Strom produzieren, Tag und Nacht, ob wie das Wetter ist, völlig egal. Das gilt für Kohle, für Stein und Braunkohle, für Gas, für Öl, für Atom. Flat, die gleiche stromlinienförmige Sache. Und wenn hier die Geräte laufen oder ihr zu Hause jetzt eure Computer hochfahrt, die Waschmaschine anmacht, ihr zahlt immer den gleichen Preis. Die neue Welt sieht so aus, dass eben der Strom unterschiedlich teuer ist, unterschiedlich stark. Natürlich hoffentlich auf gutem Niveau, aber mal weht der Wind, mal scheint die Sonne, mal nicht. Und unser Verbrauch ist aber darauf ausgerichtet, immer alles gleich zu machen. So, es wäre jetzt relativ leicht möglich, den Verbrauch insgesamt in dem Bedarf runterzubringen, nicht braucht, sondern indem man dann verbraucht, wenn der Strom produziert wird. Dazu brauchst du aber intelligente, quasi künstliche Intelligenz, Big Data Volumen, die dann die Maschinen nicht immer nur händisch, sondern automatisch anschalten, wenn der Wind weht. Und zwar nicht nur unsere Waschmaschinen, ja, du gehst morgen Waschmaschine an und sagst, bitte geh an, wenn der Strompreis bei minus bei 10 Cent ist oder so etwas, muss sich nicht mehr drum kümmern. Das gilt aber natürlich auch für große Kühlhäuser, für Wasserstoffproduktion, für Batterien, die geladen werden müssen, weiter und so fort. Ist eine total komplexe Welt. Es geht nicht mehr alles gleich und überall der gleiche Preis, sondern Millionen von Geräten kommunizieren miteinander. Und die Digitalisierung, und da weiß ich, dass viele Start-up-Unternehmen genau daran arbeiten. Deswegen gerade das, worüber wir reden, gerade das, was die Zukunft ist, bringt uns weg von diesen Kraftwerken, die immer gleich Strom produzieren. Und deswegen ist Atomkraft aus meiner Sicht der falsche Gedanke, auch weil die Risiken eben noch immer kein Endlager für den Atommüll hat. Und alle, die sagen, wir wollen Atomkraft, denen würde ich sagen, okay, dann musst du auch bereit sein, das Endlager in deiner Kommune zu haben. Das muss nicht da zwingend gehen, aber du kannst nicht sagen, ich will Atomkraft, aber das Endlager soll so etwas. Und dann höre ich mir das Argument erstmal geduldiger an. Keiner will das Endlager haben, deswegen beißt sich das Argument selbst.
Okay. Aber du nimmst schon wahr, dass auch viele aus der Digitalecke, also auch progressiv denkende Leute, die auch wirklich absolut voll für Klimaschutz sind, sagen, Atomkraft kann da eine Rolle spielen. Ne?
Das nehme ich wahr, aber ich halte das wirklich für nicht besonders clever. Die Atomkraftwerke sind teuer, vergleichsweise teuer. In England, Hinkley Point, wird gerade ein Atomkraftwerk gebaut. Massiven staatlichen Förderung, weit mehr als wir in die erneuerbaren Energien geben würden. Die Potenziale von Solarenergie sind noch gar nicht gehoben. Warum schafft man nicht eine Verbindung, so wie wir das Öl ja auch aus dem Mittleren Osten importieren, eine Verbindung in die Subsahara rein nach Marokko, Tunesien und so weiter und baut dann große Solaranlagen, die dann Europa mit Wasserstoff beispielsweise versorgen, dann hast du Erneuerbare, du hast nicht das Risiko von GAU und Atommüll, du diversifizierst, du importierst in diese anderen Länder quasi Menschenrechte, weil du ja Investorensicherheit brauchst, wenn wir das gut machen. Du hast eine Art Marshallplan für Nordafrika. Das sind große, gute Projekte. Die sind günstiger als Atomkraft, die sind sicherer als Atomkraft und sie sind viel flexibler in der Ausgestaltung, als jetzt wieder große statische Kraftwerke zu bauen.
Lass uns ein anderes Thema angehen, was auch die Digitalszene tangiert und wo du auch oder deine Partei oder Rolle spielt, DSGVO, ja, also was ganz anderes. Datenschutz. Ich habe das Gefühl, oder wenn ich mit vielen deutschen Digitalleuten spreche, sagen die, das ist schon auch irgendwie ganz gut gemeint, aber am Ende führt es dazu, dass deutsche Vergleich zur amerikanischen Plattform eigentlich eher benachteiligt werden. Mhm. Man meint das Richtige und auch vielleicht den Endkunden will man irgendwo schützen, aber im Prozess verliert man dann ganz viele deutsche Firmen. Das ist dir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal so gespiegelt worden, nämlich mal aus der Branche heraus. Ist das einfach nicht handwerkliche Themen gewesen oder Kompromisse, die dann irgendwie sich negativ äußern am Ende?
Lass mich zwei positive Sachen sagen und dann, wie man es schlanker, besser, effektiver machen kann. Erstens, die Datenschutzgrundverordnung ist ein Beispiel dafür, wie Europa mal richtig seine Kraft hat können. Also bekämpft von Facebook, als Europa es beschlossen hat, hat Facebook gesagt, das machen wir jetzt zu unserem globalen Standard. Also man sieht, wir sprachen über Steuern, was passiert, wenn sich der Kontinent einig ist und über seine wirtschaftliche Kraft eine politische Kraft. Zweitens, ich sprach eben über Big Data und Smart Metering und Smart Home und so weiter, also flexible Steuerung von Energiekreisen. Die heißt aber im Umkehrschluss auch theoretisch ist es möglich, wenn du die anschließt an ein großes Netz, nicht nur den Fernseher oder die Waschmaschine anzumachen, sondern beim Fernsehen zu gucken, welches Programm du gerade guckst. Also über den Stromverbrauch können die Leute heute, könnte man sagen, du guckst das Programm. Um die Zeit guckt er nicht nur Fernsehen, sondern wir wissen, was er guckt. Und möglicherweise kann man das sogar auf die Computer unterrechnen. Und dann, das will keiner. Keiner will, dass der Stromanbieter weiß, nicht nur was du Fernsehen guckst und im Computer, kann ja jeder bei sich mal überprüfen. Glaube ich, sind viele Sachen drin, das will man nicht. Weil einfach durch die Verpixelung und durch die Bildschirmhelligkeit weißt du, welche Programme laufen dann dahinter. Das heißt, Datenschutz ist extrem wichtig für alles, was wir tun. Bei der Datenschutzgrundverordnung ist es so gewesen, dass die allgemeinen Regeln, vor allem auch im deutschen Recht, da sind wir einfach super drin, in der Umsetzung sehr beschwerlich geworden sind. Da will man keine Fehler machen. Die öffentliche Verwaltung will alles super richtig machen. auch sagen, sind bestimmte Sachen übers Ziel hinausgeschossen, beziehungsweise werden quasi taktisch und permanent unterlaufen. Also ich, du ja wahrscheinlich auch, musst dauernd Zettel unterschreiben, darf das öffentliche Bild verwertet werden. Ich unterschreibe die einfach, ich gucke da gar nicht. Mhm. Allermeisten. Das ist zwar ein Fortschritt, aber also theoretisch ein Fortschritt, praktisch egal, ist es egal, okay, sozusagen, weil jetzt alle unterschreiben, du hast aber mehr Bürokratie
den gemacht. Den Cookies ja genauso. Also man drückt ja per se irgendwie auf einverstanden.
Genau, genau. Jetzt müssen alle immer sagen, bist du einverstanden, dass es Cookies gibt? Und dann sagen, ja, ja. So, das hätte man davor auch anders machen können. Also ohne davor, also insofern ist es richtig, diesen Datenschutz hochzuhalten. In der Umsetzung ist es ein bisschen kompliziert geworden.
Aber es ist schon auch ein deutsches Thema irgendwie. Ich habe das Gefühl, kein Volk ist so datenschutzfixiert wie. Man fragt sich ein bisschen, warum eigentlich.
Ja, das hat mit der deutschen Geschichte zu tun. Also ich komme ja aus Flensburg, habe einen ganz guten Blick nach Skandinavien. In Skandinavien, in Dänemark, haben alle Leute eine CPA-Nummer, heißt das. Hinter dieser Nummer sind die Krankendaten, die Steuerdaten, die Bildungsdaten, persönlichen Daten, also Einwohnermeldeamt sozusagen, versammelt. Du musst keine Steuererklärung mehr machen, weil das alles miteinander verrechnet wird und dann kannst du nur noch korrigieren und sagen, ihr habt euch, also kannst du immer korrigieren, ihr habt euch da verrechnet, aber bei der Frage, kriegst du BAföG oder nicht, musst du keinen Antrag Daten da, von deinen Eltern und von dir. Du kannst in Schweden über das Nummernschild rausfinden oder über die Hausnummer rausfinden, was dein Nachbarn an Steuern zahlt. Das ist, ne, das ist nicht die deutsche Tradition. Wenn wir alle wüssten, dass wir voneinander verdienen, wir würden alle sagen, oh, das, nee, 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 das ist aber schon Privatangelegenheit. Das ist eine andere Tradition und unsere stammt aus dem Faschismus. Die, ein gläserner Mensch, ein Bürger, der, oder auch vielleicht in der DDR, aus der sozialistischen Kontrolle, den Raumes ist nach der Erfahrung des Ausnutzen des Staates von privatestem Wissen, ein hohes Gut. Und das kann man beklagen. Andererseits finde ich es auch eben verständlich und richtig. Die Frage ist, wie man es macht. Kann man es so anonymisieren, dass es Teil des Fortschritts wird? Wenn ich einen Satz noch sagen darf. Wir haben bei Corona gesehen, dass die Auswertung von Gesundheitsdaten uns entlasten könnte, pauschal eine ganze Gesellschaft runterzufahren. Wenn wir digital gewusst hätten, wo ist, bei wem, hätte man sofort sagen können, so wie es jetzt langsam passiert, diese Schule wird geschlossen, nicht alle Schulen werden geschlossen. Dieser Landkreis, der bleibt jetzt zu Hause, nicht alle bleiben zu Hause. Das kann man machen. Wir kriegen jetzt ja vielleicht irgendwann mal diese Corona sicher verschlüsselt bei sich selber lässt. Wir können also die Daten nutzen, ohne auch zu wissen, du bist ja infiziert und Robert Habeck war da und da. Also es gibt ja Lösungen, sozusagen über Verschlüsselung, über sichere Kommunikation, Datenschutz hochzuhalten und trotzdem technisch voranzugehen.
Machst du dir eigentlich manchmal Sorgen, oder wollte ich mal fragen, wie das bei dir ankommt. Erlebst du sehr viele Lobbyisten in deinem Alltag, wenn man so guckt, Amazon oder Facebook haben mehrere hundert Leute, die in Brüssel oder auch mutmaßlich in Berlin für so große Konzerne arbeiten. Erlebst du das stark, dass du da sozusagen, dass das die großen Tech-Plattformen versuchen, über, also mit Leuten wie dir zu sprechen, mit deinem Umfeld zu sprechen?
Bei all den großen war ich oder habe mit denen geredet. Und das Interessante ist ja, wenn du mit denen redest, weil er es gepostet hat, kann ich ja auch sagen, ich habe irgendwann mal auch mit Mark Zuckerberg zusammengesessen. Also er hat um den Kontakt gebeten, dann haben wir dann anderthalb, zwei Stunden gesprochen und es war cool. Ja, genau, war cool und es gibt immer noch wieder sogar einen Kontakt mit ihm. Aber das ist auch okay. Also Lobbyismus ist ja in dem Sinne in Ordnung, dass alle NGOs wie Unternehmen für ihre Interessen werben und eintreten, transparent sein. Was also nicht geht, ist, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, dass der Deutsche Bauernverband, dem Landwirtschaftsministerium und Monsanto und so weiter, also jetzt Bayer, ein- und ausgeht und die Naturschützer und die Tierschützer und so weiter nicht da und man weiß gar nicht, wie die zustande gekommen sind. Also ein Lobbyregister transparent zu machen, wie man trifft, das finde ich, ist die richtige Antwort. Dass die ihre Interessen vortragen, das ist nur, das sollen sie doch tun. Aber Politik muss sich ja davon frei machen können, den immer nur hinterm reden.
Warte denn,
bei der digitalen Szene ist es, wenn ich das sagen darf, ich rede mehr mit Startup-Unternehmern der deutschen Szene, also weit mehr, die mir dann ihre Wünsche erzählen, also im Steuerrecht, andere Abschreibungsmöglichkeiten, Beteiligung, weniger Bürokratie, mehr Förderung für kleine innovative Schritte und so weiter und so fort. Das ist ja richtig und auch das ist richtig.
Und sag mal, war dir Mark Zuckerberg so in deinem persönlichen Gespräch sympathisch? Ich meine, dem wird ja jetzt vorgeworfen mit den ganzen Fake News, die da mit, also wirklich einer der schlimmsten überhaupt zu sein. Wie kam dir das so vor?
Ja, also im persönlichen Gespräch war so wie du. Also es war einfach nett, es war cool, es war locker. Er ist ja, ne, ist sozusagen informell und wären wir irgendwie Schulkumpels gewesen. Politisch sind wir nicht gut zusammengekommen. So. Was ganz lustig war, am Ende oder mittendrin fragte ich mir, wenn ich einen Wunsch an ihn hätte, was würde ich mir denn wünschen? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du bist doch so reich, schenk Facebook, hör auf, Rendite zu machen, verschenk dein Unternehmen. Mach das zum...
Was er ja reich macht. Ich meine, sein Reichtum kommt ja 1:1 aus den Anteilen an Facebook. Ne?
Ja, aber er ist doch reich genug. Also nimm dir eine Milliarde für dich und deine Familie und der Rest ist sozusagen Menschheitsgeschenk. Gib den ganzen Kram ab. Hat er ein bisschen sparsam geguckt. Aber es hat nicht dazu geführt, dass unser Kontakt abgerissen ist.
Das heißt, Kontakt, das heißt, ihr schreibt einfach mal WhatsApp oder wie muss man sich vorstellen?
Ja, so ungefähr.
Und fragst du auch mal nach? Ich meine, wenn das jetzt...
Aber das macht er mit tausenden von Leuten. Es ist jetzt Zuckerberg kommuniziert. Ich wollte nur sagen, es gibt Kontakt weit in die Szenen rein. Mhm. Das ist für ihn Lobbyarbeit, das ist mir voll klar. Ich bilde mir da nichts drauf ein, aber ich wollte nur bestätigen, es gibt Kontakt. Mhm. Der Maß, ich meine, Facebook muss man regulieren und aus meiner Sicht entflechten, also zerschlagen, die großen WhatsApp und Instagram da wieder rausnehmen. Das würden wir, wenn die deutschen Autokonzerne sich zusammenschließen würden zu einem Konzern, es gibt kein VW, kein Daimler, kein, das würden wir nicht zulassen. Wenn Aldi, Lidl und Edeka zu einem Konzern fusionieren würden, das würden wir im Wettbewerbsrecht nicht zulassen. Aber bei den digitalen Formen entstehen diese Mega-Monopole, Oligopole, die mächtiger sind als Staaten, die Steuern beeinflussen können, die alle unsere Bewegungs-, Kommunikations-, Gesundheitsdaten haben, einfach und wir den Preis geben. Und das lassen wir einfach geschehen. Also ich bin absolut kein Facebook-Fan. Trotzdem finde ich es okay, dass die Leute sich bei mir melden kann. Es muss nur, darf nur nicht aus meiner Sicht dazu führen, dass Lobbyismus gleich, ich diktiere der Politik, was sie zu tun hat, wird.
In den USA hat man das Gefühl, bei mir geht es zumindest, so bin ich fast froh, dass da so mächtige Tech-Konzerne sind, zumindest derzeit, weil sie ja schon fast zu der recht verrückten Politik und der ja auch sozusagen Maßstäbe sitzen, an die dann die Politik kaum noch vorbeikommt. Also die großen Tech-Konzerne waren die ersten, die gesagt haben, wir machen jetzt mal lieber Homeoffice, wir ändern mal ein paar Sachen, also als Firmen vorangegangen sind und dann sozusagen die Politik fast gezwungen haben, nachzuziehen. Unternehmer, die sind, wie du es beschreibst, sehr mächtig, aber häufig auch sehr demokratisch und halt nicht so ja extrem republikanisch oder konservativ oder wie jetzt Donald Trump zum Beispiel. Nimmst du das auch so wahr, dass das schon fast so ist, dass dort dann wiederum die Tech-Konzerne quasi auf Umwegen quasi ein Gegengewicht bilden zur Politik?
Nee, das nehme ich nicht so wahr. Also ich glaube, vielen von auch sehr mächtigen Unternehmern, die Milliardäre der dass sie im Zweifelsfall auf der liberalen Seite der Politik stehen, aber darauf können wir uns ja nicht verlassen. Also ob Twitter jetzt Donald Trump nützt oder schadet, ist ein offener Raum, aber das, ne, ich würde eher sagen Schaden, aber immer noch 45%, vielleicht 50% der Amerikaner, die ihn unterstützen. Und zwar nicht trotz Twitter, sondern wegen Twitter offensichtlich. Und das, also der Punkt ist eigentlich ein anderer. Kann Politik sich davon abhängig machen, kann eine Gesellschaft, wie die Unternehmensbesitzer von großen Firmen drauf sind? Und da sage ich, nee, das geht nicht. Wir können, das ist nicht die demokratische Grundannahme, dass wir davon abhängig sind, ob die Menschen gerade gute Menschen sind oder Demokraten. Also spiel das mal durch. Was wäre, wenn sich Mark Zuckerberg oder irgendjemand in seinem Konzern entscheidet, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu arbeiten? Also sie sagen, wir wollen, die halten sich ja immer aus allem raus und das ist eher das Problem und sagen, wir sind nur eine Plattform. Kann jeder sagen, was er will und so weiter. Nur nicht Brüste zeigen. Aber ansonsten kannst du Nazi-Scheiß verbreiten, wie du es willst. Alles euer Spiel. Das ist schon ein Problem, finde ich. Aber vielleicht mit dem amerikanischen Begriff von Meinungsfreiheit irgendwie begründbar oder jedenfalls. Aber was ist, wenn das nicht so wäre? Was ist, wenn die auf einmal sagen, ich möchte gerne selber Politiker sein? Was ist, wenn die Technik eingesetzt wird wie Alibaba in China? Wenn die Bewegungsdaten, die zum Social Scoring werden oder die Gesundheitsdaten werden. Das ist ein Albtraum. Und darauf finde ich, also das zu sagen, das sind doch aber vielleicht progressive Leute, reicht nicht. Das mögen sie sein, aber Politik, der Staat, die Regeln gemacht werden, auch für die schlechten Leute, für uns.
Bist du eigentlich sehr genervt davon, dass eure Ideen, also Klimaschutz und all die Sachen, für die ihr seit jetzt ja schon Jahrzehnten eintretet, dass die jetzt sehr stark auch in Marketing oder in so Greenwashing-Sachen eine Rolle spielen. Also ich war vor kurzem recht überrascht, da gab es bei McDonald's so eine Kampagne, dass jetzt auch McDonald's irgendwie für den Klimaschutz Bäume pflanzt, wo man denkt, okay, ja, so mit Rindern und Fleisch verkaufen, das ist jetzt schon sehr ungewöhnlich so. Und da sieht man jetzt ja überall Preis für die klimapositivste Marketingkampagne und so. Man denkt, okay, es ist jetzt scheinbar so und sehr viele machen das. Und auch in Corona-Zeiten haben sich ja Firmen zum Teil, glaube ich, authentisch für das gefühlt Richtige eingesetzt, aber offensichtlich aus kommerziellen Motiven. Das ist ja im Klimaschutz, finde ich, in den letzten Jahren noch viel stärker so gewesen, dass man dachte, okay, der ist jetzt auch für Klimaschutz, kann ja gar nicht sein. Also werden euch da eure eigenen Ideen geklaut oder wie siehst du das?
Also ist es beides, ich bin genervt und das muss auch aufgedeckt werden. Also erst hin, um Soja anzubauen und billiges Rindfleisch in irgendwelche Burger zu packen, um danach an anderer Stelle irgendwelche Bäume zu pflanzen, die ökologisch weit weg von dem sind, was da zerstört wurde. Das ist nicht ökologisches Handeln, das ist einfach falsch und muss in jeder Hinsicht bekämpft. Also Greenwashing, das Schlimmere tun, aber zu sagen, es ist ein ökologischer Fortschritt, ist muss aufgedeckt werden und sollte nicht belobigt werden mit Kampagnenpreisen oder so etwas. Umgekehrt, wenn Nische rauskommen, also ist vegane oder vegetarische Wurst nicht nur beim Bioladen gibt oder Bioprodukte nicht nur beim Bioladen gibt, sondern beim Discounter, dann finde ich das richtig. Natürlich, wir können die Veränderung ja nicht bis 10% Gesellschaft durchführen, dass das sozusagen immer stärker mehrheitsfähig wird, begrüße ich und arbeite darauf hin. Das finde ich schon richtig, aber es muss dann eben auch substanziell etwas ändern.
Aber du nimmst schon wahr, dass sozusagen da jetzt eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Spielern auf diesen
auch war und das hängt, glaube ich, mit einer, also die Themen werden hegemonial, also die Gesellschaft will es so. Also ich nehme mal ein Beispiel, die Kennzeichnung von Haltung von Tieren auf Fleischprodukten. Die Bundesregierung, Frau Klöckner, wehrt sich dagegen, machen mit Händen und Füßen. Sie hat so eine Art ein freiwilliges Schema eingeführt, aber sie selber rechnet nur mit 10% Marktdurchdringung. Lidl und Aldi und die anderen Discounter haben das selber vor 2 Jahren eingeführt. Das heißt, die sind und das ist okay. Also die Kriterien sind unterschiedlich und für die Bauern ist es ein Problem, weil sie immer abhängiger werden von unterschiedlichen Kriterien. Dann hast du Aldi-Bauern und Lidl-Bauern und der Preisdruck wird immer größer. Aber die Kennzeichnung selbst ist transparent im Wesentlichen. Auf einmal waren die Discounter weiter in der Politik. Welch ein Armutszeugnis für die Politik, aber dass die Discounter, davon abgesehen, dass Discounter auch ihre Löhne verzahlen sollten und so weiter, vorangehen, das will ich ihnen nicht vorwerfen. Also es zeigt, denke ich, dass es eine gesellschaftliche Dynamik gibt. Sie muss nur zu Substanz führen und nicht zum Greenwashing.
Investierst du selber eigentlich in Aktien?
Nee.
Gar nicht?
Wenn du gar nicht fragst, sage ich, dass ich das mal gemacht habe und es gibt noch welche, aber nicht für mich gekauft.
Okay, also
wer aber ich bin kein, ich, also du sagst, investierst du in Aktien und man hört daraus, wenn du Geld über hast, kaufst du die Aktien, dann ist die Antwort nein.
Okay, also wüsstest du so aus dem Stegreif jetzt, weiß ich nicht, was der Zalando für eine Marktbewertung hat?
Nee, sowas? Nee, das weiß ich nicht, gar nicht. Ich weiß, dass die Börse hochgegangen ist in den letzten 3-4 Wochen gegen die Erwartung von vielen Leuten und jetzt ist sie wieder ein bisschen runtergegangen, aber das gucke ich mir nicht an, weil ich ein Aktiendepot habe, sondern weil das politisch interessant ist, wie die wirtschaftlichen Perspektiven
werden.
Aber ich weiß nicht, was die Zalando- oder Facebook-Aktie ist und ich habe auch keine Zalando- und Facebook-Aktien. Ich habe gar keine Aktien.
Aber auch so die Dimension, also jetzt Zalando ist jetzt, weiß ich nicht, so zwischen 10 und 15 Milliarden aktuell Market Cap, also eine Firmenbewertung und weiß ich nicht, Facebook ist 400 Milliarden, also schon,
das
ist mal so.
Ja, das weiß ich.
So die Dimension,
welcher Druck dahinter ist. Ich weiß nur nicht, wie die täglichen
Gefühl auch so jetzt eine Zoom oder eine Netflix, wo die so liegen im Vergleich zu einer ProSieben, dass man so ist, das Gefühl
hat. Das habe ich gesehen, auch wie die in den Corona-Zeiten eine Wertsteigerung erfahren haben.
Ja. Okay, und auch, also, weil es ist ja, ich finde, das ist erstaunlich, dass viele Leute da so drüber sprechen, aber wichtige Erkenntnis, was ist so eine Firma wert? Das hat sie für eine, auch für eine Dynamik, für ein wirtschaftliches Potenzial dadurch ja gar nicht so richtig ins Verhältnis setzen können. Also ne, eine Wirecard, wie groß ist die jetzt im Vergleich zu irgendwelchen amerikanischen Firmen oder PayPal oder so? Da würdest du schon sagen, das hast du schon so grob, das täglich zu beobachten.
Also genau so ist es. Vor allem daran interessant ist ja, dass das sind ja Wissenswerte oder Datenwerte. Früher wurden die Unternehmen bewertet nach Lagerhallen, Fließbändern, Stahlproduktion und Zugriff auf Rohstoffe oder so etwas. Und die Rohstoffe sind jetzt virtuell und lösen sich häufig erst ein, wenn Unternehmen verkauft werden. Also ich glaube, bei WhatsApp, als der Gewinn von WhatsApp realisiert wurde, hat man an Facebook verkauft haben, wie wertvoll das Ding war. Mhm. Und dann bin ich wieder bei der Regulierung und bei der Steuerung und so weiter. Das ist ja jetzt erst erkannt worden, vom Kartellrecht angefangen bis zur Wertschätzung dieser Unternehmen schnell an Wert verlieren können, weil es eben nicht mehr materielle Werte wie Stahl und Gold oder sowas dahinter automatisch.
Wobei man auch da ja sagen würde, so eine WhatsApp wurde ja, glaube ich, von Facebook für ungefähr 20 Milliarden übernommen.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, ja.
Das wäre jetzt deutlich mehr wert und wahrscheinlich wäre jetzt, wenn WhatsApp alleine wäre als Firma auch irgendwie 90 Milliarden oder 100 Milliarden mittlerweile wert, wenn man so guckt, was eine Zoom-Wert ist. Also ist es bei mir, tickt das automatisch so, dass ich mir angucke, okay, was war das damals, wie ist es heute, wie ist es im Vergleich zu deutschen Firmen oder zu europäischen Firmen, dass ich manchmal so auf Gesprächspartner treffe, wo ich mich frage, ist das bei denen eigentlich auch so? Also können die das oder wollen die das so in Relation setzen, so ein bisschen Gefühl für diese Kräfte, das ja daraus entsteht? Haben die das? Aber du sagst, also ich kann es ja jetzt nicht abfragen, will es auch nicht, aber du sagst, das ist schon so bei dir so.
Das, glaube ich, ist allen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, klar, welche Marktmacht dahinter steht und welches finanzielle Volumen sich da aufbaut. Mhm.
Lass nochmal ein ganz anderes Thema angehen. Ein Digital- oder Thema, ein digital nicht unbedingt, aber zumindest ein Gründerthema, ein großes ist Cannabis. Verfolgst du das, dass jetzt in Berlin gerade auch viele Investorengelder in Cannabis-Firmen fließen und was sich da so tut?
Ich habe es nicht als Investoren verfolgt. Also jetzt sagst du es zum dritten oder vierten Mal. Ich räume mich ein, dass ich meine Politik nicht sozusagen von den Börsen.
Das ist ja auch noch gar nicht
Börse.
Das ist ja ganz klein. Aber zumindest so privat.
Ja, aber ich sehe das natürlich und habe das auch davor schon mitbekommen, dass die Diskussion über Cannabis als Heilpflanze und als Produktpflanze. Und klar, nun komme ich ja von den Grünen und legalized und ja, genau. Freies Kiffen war ja immer sozusagen Vorwurf. Oder Hoffnung, was da Leute denken an uns. Das weiß ich und ich würde das einordnen in die Arbeit, also je nachdem, worüber wir jetzt reden, wenn es über medizinische Produkte geht, dann glaube ich, und Schmerztherapien und so weiter, dann sieht man, dass da eine Bewegung schon lange drin ist. Und wenn es um Faserstoffe geht, also der Bereich Bioökonomie damit angesprochen ist, dann glaube ich, ist das sowieso eine der Zukunftsbranchen insgesamt.
Okay, also ich meine, eine witzige Story, einer der Gründer von der Sanity Group, so heißt einer der größeren deutschen jetzt da, ein paar hundert Leuten, ehemaliger junge Union-Mann, Finn, also macht jetzt da in Berlin Cannabis. Also das heißt, die Welt hat sich da auch verändert. Und irgendwie,
was macht er aus den Cannabispflanzen?
Der macht verschiedene Sachen. Also der macht sowohl, weiß ich nicht, Produkte, die man sich dann in die Badewanne tut, baden kann, um sich zu relaxen oder welche Cremes und sowas, aber halt auch medizinische Produkte. Also es gibt so diese beiden Wege. Und ich glaube, das große Problem im Cannabis ist halt die Beschaffung einfach von den Pflanzen oder von dem Rohstoff. Kann man in Deutschland unter sehr hohen Auflagen nicht so einfach importieren, muss man sehr viel zertifizieren lassen. Also ist wohl noch so alles in den Kinderschuhen und man glaubt, es ging ja so schnell, aber man handelt da mit Rohstoffen, die nicht irgendwie von mir befallen.
Wir haben ja jetzt sozusagen Cannabis als Droge, ne, sind wir dafür, ist in dem Sinne zu legalisieren, dass es kontrolliert abgegeben wird. Also verbieten, es ist verboten in den verschiedenen Grammstufen. Und jeder, der will, besorgt sich das Zeug. Also das Verbot hat nicht dazu geführt, dass es kein Cannabis, dass es keine Joints in Deutschland gibt, sondern eher im Gegenteil. Vielleicht, aber keiner weiß, wo das Zeug herkommt und so weiter. Eine Kontrolle gibt es nicht und so. Umgekehrt ist es so, wenn man es legalisieren würde, kontrollieren würde, also ne, obwohl wir immer die als legalized Das stimmt schon, aber es geht, unser Gesetzentwurf heißt ein Cannabis-Kontrollgesetz. Es soll dann quasi über die öffentlichen Räume kontrolliert abgegeben werden oder kontrolliert gekauft werden. Und damit unterliegt es ja auch der Besteuerung. Und wenn du das Volumen, das gekifft wirst oder als Droge verwendet wird, steuern würdest, du hättest eine gigantische Steuereinnahme für den Staat. Das ist ganz interessant.
Okay. Wie ist deine Prognose für die US-Wahl im Herbst?
Also, ich war im Januar in den USA und da die jüngste Antwort, die ich gehört habe von den Demokraten, unsere Sorge ist nicht, dass wir die Wahl verlieren, sondern dass wir die Wahl gewinnen und Donald Trump das Weiße Haus nicht verlässt. Dass er sagt, die Wahl ist gefälscht worden, die Unterlagen waren nicht da. Und das, damit fängt er ja jetzt schon an. Das ist, glaube ich, keine absurde Sorge. El Paso, als mir das erzählt wurde, und das ist deswegen interessant, weil El Paso an der mexikanischen Grenze eine der sichersten Städte in den USA ist, aber Donald Trump hat die aufgebaut zu Sodom und Gomorra. Da wird auf der Straße geschossen, da gehen Bomben hoch und so weiter, mit der Konsequenz, dass die rechten Milizen, die Rednecks mit ihren Maschinengewehren nach El Paso gefahren sind und dann auf einmal patrouilliert haben. Also die Geschichte geht so, Donald Trump sagt, ich verlasse das Weiße Haus nicht, ich rufe meine Leute auf, nach Washington zu kommen, und die kommen. Und dann auf einmal hast du eine Art Bürgerkrieg. Hochrangigste Demokraten erzählt. Also es ist jetzt nicht irgendwie Spinnen in der Kneipe, sondern das ist eine reale Sorge da. Und das bringt mich zu meiner Einschätzung, weil die Sorge mir so real erzählt wurde, glaube ich, und das ist jetzt vielleicht passiert, als er gesagt hat, ich setze die Armee gegen die Demonstranten, dass sich die Konservativen in der Republikanischen Partei, die Militärs, die Polizisten, die Richter, dann doch abwenden von ihm. Und dann verliert er die Wahl. Wenn er das Establishment, dass er ja aus meiner Sicht irrigerweise die letzten 3 Jahre hinter sich hat, falls in Teilen verliert, dann gibt es eine Chance, ihn zu schlagen. Die gibt es vielleicht auch so, aber die ist bestimmt nur 50-50. Also das Land ist so gespalten, dass die Leute, die für Trump wählen, die lassen sich von Black Lives Matter überhaupt nicht beeindrucken. Und dann komische Wahlsystem mit diesen komischen Wahlkreisen. Es sind ja nachher ganz wenige Swing States und in den Swing States ganz wenige Wahlkreise, die darüber entscheiden, wie er gewählt wird. Also da ist die Demokratie schon mit den Füßen getreten. Es gibt einen schönen Aufsatz, der heißt Crimes Against Geography. Also Verbrechen gegen die Geografie, weil die Wahlkreise so geschnitten sind, dass die Republikaner immer die Mehrheit haben. Das ist
Gerrymandering.
Genau. Und das ist, also ich bin da unsicher. Meine beste Hoffnung ist, dass er überdreht und dass er jetzt auf den letzten Metern der Republikaner verliert, die sicherlich keinen demokratischen Präsidenten wollen, aber vielleicht nicht weiter Trump wollen.
Und bist du enttäuscht, dass auf der demokratischen Seite dann jetzt in Anführungsstrichen nur so ein 76-jähriger Joe Biden kommt, der dann auch nicht richtig jetzt viel anbietet, sagen wir es mal so.
Also die demokratische Geschichte war so, ja, Joe Biden, gegen den kann man nicht viel was haben, aber für ihn ist eigentlich auch niemand. Also ich habe niemanden getroffen, der wirklich für Joe Biden war, aber die hatten immer was gegen Sanders oder gegen Warren oder gegen Buttigieg, als der noch im Rennen war. Und konnten sich wegen ihren ganzen verschiedenen Identitätsgruppen, der eine ist für die schwarzen Amerikaner, der andere ist für die Homosexuellen und so, der andere für Latino, die andere für Latinos, da konnten die sich nicht einigen. Dann ist halt Biden dabei rausgekommen. Sagen wir so, die Fähigkeit der Demokraten, die hat mich schon echt erschüttert. Und in dem Sinne bin ich ein bisschen enttäuscht, ja.
Ist es nicht vielleicht auch sogar so, dass, also eigentlich positive Figuren wie AOC, haben wir gerade schon drüber gesprochen, fast schon hindern, die Wahl zu gewinnen, weil sie so extrem links sind, dass sie dann halt die vielleicht Demokraten wählen würden, aber abschrecken, weil dann da halt wiederum Leute sind, die sehr extrem sind.
Ja, aber AOC wäre sicherlich jetzt nicht nur für ein bestimmtes Milieu die bessere Kandidatin gewesen.
Aber
die
ist auch ein bisschen
zu jung für Amerika
klar,
und so.
Klar. Also als Präsidentschaft meine ich meine nur generell, dass linke Strömung fast schon am Ende den Wahlsieg gefährdet. Gar nicht, weil sie jetzt als Präsidentschaftskandidatin oder Kandidaten unterwegs sind, sondern einfach nur, weil Leute, die so ein bisschen gemäßigt oder sich vorstellen könnten, vielleicht Demokraten doch nicht, weil da sind jetzt so viele aus deren Sicht Verrückte, sehr Linke, das ist mir doch zu gefährlich.
Ja, diesen Widerspruch gibt es immer. Das gilt auch für die Bundestagswahlkampagne. Eine harte, rechte CDU-Kampagne mit, wir brauchen wieder eine Leitkultur und Deutsch ist nur, wer Lederhosen trägt. Die würde viele Leute, die CDU sonst auch gewinnen könnte, verlieren. Bei uns gilt das Gleiche. Aber dass dann am Ende Biden bei rauskommt, hätte vielleicht auch nicht sein müssen.
Okay. So, ich merke hier schon ein bisschen Betriebsamkeit. Wir haben längst überzogen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch beim Bartakan-Festival. Und ja, ich bin gespannt. Wir beobachten das natürlich weiter und drücke dir die Daumen. Danke und tschüss.
Danke, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.